Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.
Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Von 4. bis 7. September findet in Esch in Luxemburg wieder einmal ein internationaler oder der internationale Tierrechtskongress statt, auf Englisch, International Animal Rights Conference, die jedes Jahr stattfindet. Und der Heiko, einer der Urgesteine dieser Organisation, hat sich bereit erklärt, mit uns heute ein bisschen darüber zu reden, wie das kommt, wie es läuft und wie es in Zukunft sein wird. Hallo und willkommen im Tierrechtsrat.
Hallo, ja, freut mich, dass ich hier ein bisschen was erzählen kann. Und tatsächlich bin ich von Anfang an dabei, deswegen kann ich auch über die gesamte Geschichte der Konferenz ein bisschen was erzählen.
Ja, fangen wir mal aber damit an, wie es denn läuft. Also jetzt, wo das ausgestrahlt wird, ist der zweite Tag von 4, da weiß man noch nicht so viel. Aber natürlich musste im Vorfeld alles organisiert werden und klappt alles? Sind in deinem Eindruck nach genügend Menschen da? Funktioniert alles?
Also funktionieren tut alles, super. Also wir machen das ja jetzt auch schon zum 14. Mal. Also vieles hat sehr viel Routine mittlerweile. Die Frage zu den vielen Leuten, es könnten mehr sein, könnten immer mehr sein. Dieses Jahr sind es tatsächlich auch ein bisschen weniger als letztes Jahr, aber grundsätzlich sind genug Leute da. Also wir hatten jetzt gerade schon viele Vorträge auch und gut, die Räume sind gut gefüllt. Also ist schon ausreichend da.
Wie viele Leute sind es denn ungefähr?
Sind jetzt ungefähr 250 sind jetzt hier vor Ort. Es waren in manchen Jahren schon viel, viel mehr. Also den Highscore hatten wir so 2019, da waren es fast 700. Das war schon ein bisschen extrem. Da hatten wir schon überlegt, wir können es gar nicht mehr weiter hier machen, weil die Räumlichkeiten gar nicht dafür ausgelegt sind. Da gab es dann riesen Schlangen beim Mittagessen und so weiter. Könnten ruhig ein paar mehr sein als dieses Jahr, aber ja, so 400 wäre, glaube ich, so die Idealmenge.
Wie waren die Anfänge von dem Ganzen? Wann ist eigentlich zum ersten Mal organisiert worden? Wir schreiben das Jahr 2025.
Genau, ja, 2011.
2011 war es zum ersten Mal.
Genau, 2011, und wer genau rechnen kann, wird schon sehen, okay, das kommt nicht so ganz hin mit den 14 Mal. Tatsächlich haben wir einmal ausgesetzt, im Jahr 2022 haben wir es mal ausfallen lassen, aber seitdem haben wir es grundsätzlich eigentlich immer gemacht. 2011 war das erste Mal, da haben wir uns inspirieren lassen von so verschiedensten Tierrechtsveranstaltungen, die wir schon besucht hatten, auch den Tierrechtskongress in Wien, aber auch die National Animal Rights Conference, die damals in den USA jährlich stattgefunden hat, immer einmal Ostküste, Westküste. Und verschiedene Animal Liberation Gatherings, die es halt in Europa damals auch jährlich gab, mittlerweile nicht mehr jährlich. Also wir haben verschiedene Veranstaltungen besucht damals. Und wenn ich sage wir, halt ein paar Leute, die auch damals im Tierrechtsumfeld aktiv waren und hatten gedacht, ja, eigentlich gibt es bei all diesen Konferenzen irgendwas, was wir gut finden, aber es gibt auch irgendwas, wo wir sagen, das wäre cool, wenn wir so Sachen kombinieren könnten. Und dadurch ist dann die Idee entstanden, dass wir selber auch mal was auf die Beine stellen. Und damals haben wir uns nie überlegt, wir machen das jetzt so und so viele Jahre, oder wir haben einfach gesagt, wir versuchen es mal, und das war dann der Start. Also 2011 haben wir es auch schon in Luxemburg gemacht, damals noch in einem Hotel, im nächsten Jahr dann schon direkt hier in der KUFA, in der Kulturfabrik Esch.
Genau. Warum eigentlich gerade in Luxemburg? Sind die OrganisatorInnen mehrheitlich LuxemburgerInnen oder wie ist das?
Nee, tatsächlich gar nicht. Ganz am Anfang war das so. Die erste Konferenz, da hatten wir noch sehr eng mit einer damaligen Tierrechtsorganisation in Luxemburg, die Safe Animals hieß, zusammengearbeitet. Die gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber damals war das so, dass wir einfach mit mehreren Leuten aus Luxemburg zusammen überlegt haben. Aber es war von Anfang an nicht klar, dass wir das in Luxemburg machen würden. Wir haben tatsächlich gesucht. Wir haben Veranstaltungsorte gesucht, haben auch ein paar in Deutschland uns angeguckt und haben aber nichts gefunden, nichts Passendes. Und haben dann gesagt, okay, dann machen wir es doch in Luxemburg. Und der Grund, wieso wir es in Luxemburg machen wollten, und das ist auch immer noch heute so ein bisschen der Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen es eigentlich in einem Ort machen, der dafür sorgt, dass es nicht automatisch irgendwie dominiert wird von Personen aus einer Region oder einem Land. Und das kann man natürlich dann nur, wenn man es in einem kleinen Land macht. Also Luxemburg hat sich angeboten, weil es wird nie passieren, dass die Mehrheit der Leute, die hier sind, aus Luxemburg kommen, weil so viele Tierrechtler gibt es gar nicht in Luxemburg, dass das passieren könnte. Und Luxemburg an sich ist schon ein sehr internationaler Ort. Hier wird ganz viel Sprachen gesprochen. Es ist ein ganz kleines Land, umgeben von vielen anderen Ländern. Und Und auch so ein bisschen EU-Themen sind hier. Also es ist einfach ein sehr internationales Land und hat sich herausgestellt, dass es eigentlich auch ein gutes Setting für so eine Konferenz ist.
Deutschland ist natürlich nahe und insofern gibt es auch viele Deutsche hier. Aber
ja, soll so es gibt sein. Viele Deutsche, weil Deutschland sehr nah ist und auch weil
groß ist.
Aktuell, ja, und ein Großteil des Orga-Teams aktuell aus Deutschland kommt und deswegen vielleicht wir auch ein bisschen leichter haben, das in Deutschland zu bewerben und viele auch von den Leuten, die helfen hier vor Ort, kommen aus Deutschland. Also liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass...
Wenn ich jetzt an die Tage zurückerinnere, 2011, wir hatten den ersten Tierrechtskongress in Wien, 2002, dann haben wir 2004, 2006, 2008 gehabt und dann auch 2011. Also die ersten Jahre gab es eine ziemliche Spaltung in der Tierrechtsbewegung in Deutschland. Da gab es Leute, die so irrsinnig gegen solche Kongresse waren, weil immer ist dort jemand, der einem nicht passt. Einerseits habt ihr das auch noch gespürt 2011 ja. Oder war das dann schon vorbei?
Das haben wir nicht nur 2011 gespürt, das spüren wir heute noch. Also es gibt keine Konferenz, die wir veranstalten, wo wir nicht im Vorfeld von irgendjemand Mails bekommen, wieso ladet ihr diese Person ein, die hat doch dies und jenes schon mal gesagt und das geht doch gar nicht, das hat doch mit Tierrechten nichts zu tun oder das ist doch geht in die falsche Richtung. Also wir kriegen auch heute immer noch jedes Mal, egal wie, also in manchen Jahren vielleicht ein bisschen mehr, aber es kommt eigentlich nicht vor, dass wir mal eine Konferenz organisiert sind, wo nicht irgendjemand uns im Vorfeld eine Mail schickt oder teilweise sogar auch droht, wenn das passiert, wenn die Person da ist, dann machen wir dies und jenes. Also das kommt auch heute noch vor.
Ja, ich erinnere mich, bei den ersten zwei Konferenzen in Wien gab es sogar tatsächlich den Versuch, sie zu blockieren, aber das war also ein bisschen weit. Aber so Beschwerden tatsächlich gab es immer. Jetzt, nur weil du jetzt das angesprochen hast, muss ich das jetzt auch kurz erwähnen. Es gibt ja diesen Boykottaufruf von manchen Personen.
Und das geht jetzt nicht um
Israel-Palästina-Konflikt.
Genau, da geht es jetzt in diesem Fall gar nicht darum, dass irgendwelche Leute hier präsentieren, sondern da wird jetzt auch ganz konkret das Orga-Team kritisiert. Da werden wir als Veranstalter der Konferenz kritisiert, dass wir uns nicht klar oder aus der Sicht der Personen, die uns kritisieren, nicht klar genug positionieren. In dem Gaza-Konflikt-Thema haben wir halt auch für uns entschieden, dass wir als Organisatoren der Konferenz jetzt erstmal keine politische Plattform sind, dass wir nicht zu allen politischen Geschehen auf der Welt uns positionieren werden, sondern dass unser Hauptziel hier ist, eine Plattform zu schaffen. Die ganzen Personen, die hier mit organisieren, die haben natürlich alle irgendeine Meinung, die haben natürlich auch teilweise vielleicht sogar genau diese Positionen, die Leute, die jetzt die Kritik anbringen, auch teilen, teilweise gar nicht, aber als Orga-Team haben wir beschlossen, und das machen wir auch von Anfang an so, dass wir eine Plattform schaffen, wo alle möglichen Tierrechtsthemen vertreten sein können, egal wie in Anführungszeichen sie vielleicht kontrovers sein könnten, solange sie gewisse Maßstäbe halt noch einhalten, sie dürfen nicht menschenfeindlich sein und so weiter. Also wir haben ja so eine Conference Guideline, wo wir auch drin beschreiben, was wir erwarten, wie die Personen sich verhalten, wenn sie bei der Konferenz sind und welche Positionen halt jetzt nicht akzeptiert werden. Aber wir haben noch nie gesagt, wir wollen jetzt klar abolitionistisch, klar reformistisch, klar Grassroots, klar Lobbyarbeit nur. Also es gibt ja die verschiedensten Ansätze, wie man Tierrechtsarbeit betreiben kann. Und da sind wir eigentlich ganz froh, dass wir immer eine relativ gute Mischung aus diesen verschiedenen Themen bei der Konferenz vertreten haben.
Auslöser war ja, soweit ich mich erinnern kann, das letzte Jahr, wo irgendeine Aktion dieser Personen war und danach aber eine sehr, wie ich von verschiedenen Seiten gehört habe, konstruktives sich aussprechen und trotzdem hat das in ein Boykott gemündet. Kannst du da kurz sagen, warum? Was ist da
schiefgelaufen? Naja, was heißt konstruktives Aussprechen? Also wir haben tatsächlich sehr, sehr viel Zeit letztes Jahr bei der Konferenz auch diskutiert, haben die verschiedenen Positionen präsentiert, aber sind halt nicht zu einem Ergebnis gekommen, wo jetzt alle zufrieden waren. Also die Forderung war halt weiterhin im Raum, dass wir uns gewisserweise positionieren müssten und dass wir quasi auch ganz klar uns auf die eine Seite stellen müssten. Und da haben wir halt Probleme mit gehabt und deswegen gab es dann im Nachgang auch über Social Media verschiedene Boykottaufrufe, Personen, die gesagt haben, ihr müsst also entweder die Konferenz boykottieren oder aber dann klar positionieren, wenn ihr dann doch hingeht und so weiter.
Spürt man das noch oder ist das jetzt mehr oder weniger überstanden?
Das weiß ich nicht, die Konferenz ist ja noch nicht rum. Das weiß ich nicht, ob das jetzt überstanden ist. Also es geht ja hier auch nicht um Überstehen, sondern es geht ja auch darum, dass, dass im Endeffekt wir denken, dass wir uns klar positioniert haben. Wir haben ja auch ein Statement dann rausgegeben. Wir haben auch unsere Position klargestellt und wir haben auch unserer Ansicht nach klargestellt, wie weit wir gehen wollen. Und das ist halt, also da gibt es halt jetzt andere Meinungen zu. Und wie weit das jetzt weiter vielleicht noch vorangetrieben wird, werden wir sehen, hoffentlich nicht. Aber keine Ahnung, schauen wir mal.
Es gab auch noch so einen anderen klassischen Vorfall, von dem immer wieder gesprochen wird, mit dem toten Huhn.
Ja, ja, genau.
Also da ging es ja um den Konflikt von Abolitionismus versus Reformismus, wobei der Reformismus eigentlich eine sehr spezifische Form ist, nämlich nicht einmal Reformen im Tierschutz, also bessere Tierhaltung, sondern es ging darum, dass jemand gegen jemanden protestieren wollte, der mit Firmen redet, die auch klassisches konventionelles Fleisch verkaufen, soweit ich weiß. Und dem wurde bei seiner Rede ein totes Huhn auf den Tisch geknallt mit den Worten: Du bist schuld an dem. Wie ist das damals gelaufen? Wie siehst du das jetzt im Nachhinein?
Ja, im Nachhinein sieht man immer alles ein bisschen anders. Da denkt man immer, was hätten wir? Hätten wir vielleicht da irgendwie ein bisschen anders reagieren müssen? Hätten wir vielleicht was? Hätten wir da direkt, also in diesem Fall war das jetzt zum Glück nicht während dem Vortrag, sondern mehr oder weniger am Ende des Vortrags von der einen Person. Also der Vortrag war, war quasi zu Ende. Das heißt, die Person konnte ihren Vortrag halten, aber es war natürlich trotzdem für die Person erstmal ziemlich schockierend. Also die Person ist auch danach nicht nochmal zur Konferenz gekommen. Keine Ahnung, ob das jetzt wegen diesem Vorfall war oder nicht. Aber im Endeffekt haben wir uns natürlich schon Gedanken gemacht, wie würden wir in Zukunft damit umgehen, wenn sowas wieder passiert. Also das hatten wir natürlich nicht erwartet, dass sowas passiert. Und im Endeffekt können wir natürlich beides, also kann man natürlich nachvollziehen, dass jemand, der denkt, dass diese Person jetzt auch noch mit der Tierausbeutungsindustrie zusammenarbeitet. Also das war ja so ein bisschen der Vorwurf, dass da so eine Zusammenarbeit mit der Tierausbeutungsindustrie stattfindet. Zu dem Zeitpunkt hatte ja auch Rügenwalder Mühle angefangen, erstmal vegetarische Produkte auf den Markt zu bringen und erstmal sehr, sehr wenig vegane. Mittlerweile ist das ja zum Glück sogar richtig toll geworden, dass die ein ganz großes Angebot an rein veganen Produkten hat. Ich glaube, der Kritikpunkt war damals, dass das dann auch die Meinung herrschte, dass das gar nicht in Richtung Tierrechte geht und dass das, wenn überhaupt, dann diese Eier, und deswegen war ja, glaube ich, auch dieses Huhn jetzt, das ging ja gar nicht um das Fleisch, sondern wirklich um das Huhn, das war, glaube ich, ein Legehennel oder so, glaube ich, weiß es nicht mehr genau. Da ging es aber schon konkret um das Thema Eier, weil halt Rügenwalder Mühle damals sehr viel Fleischalternativen auf Eibasis ja dann auf den Markt gebracht hatte.
Ja. Ich weiß noch, dass du mir damals gesagt hast, aber Aktionismus ist ja unser Leben, das kann man ja nicht so schlimm finden.
Naja,
auf der anderen Seite natürlich, wenn man eh eine Diskussionsplattform hat, sollte man diskutieren anstelle.
Ja, und auch unsere Konferenzregeln, die wir jetzt mittlerweile haben, also die Conference Guideline, die haben wir auch so ein bisschen im Nachgang dann nach diesem Vorfall dann auch erstellt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen schon gucken, dass sowas nicht nochmal passiert, egal auf welcher Seite man da vielleicht jetzt in diesem konkreten Fall gestanden hat. Also das muss halt, niemand sollte Angst haben, hier auf der Bühne zu stehen und Sorge haben zu müssen, dass dann sowas passiert.
Also apropos, es gab ja diese irrsinnig tiefe Riss, oder wenn man so will, in der Tierrechtsbewegung, ich würde sagen 2007, 2008, 2009, zwischen Abolitionismus und Reformismus. Francioni war in aller Munde mit seinen, der ja wirklich gesagt hat, also zum Beispiel der österreichische VGT ist das größte Hindernis für Tierrechte, hat er gesagt. Gibt es diesen Riss, gibt es heute in deinen Augen einen Riss? Gibt's, es gibt
ich
natürlich
glaube,
verschiedene
es gibt
Meinungen.
An einer anderen Stelle. Ich glaube, jetzt ist heute eher so der, gar nicht mehr so der Riss zwischen reformistisch-abolitionistisch, sondern eher so dieses eher so grundsätzlich System in Frage stellen oder mit dem System zusammen versuchen, irgendwelche Veränderungen zu geben. Also ich glaube, da gibt es schon noch eine sehr große Diskrepanz in gewissen Teilen der Tierrechtsbewegung, dass halt gewisse Teile eher so diesen Zusammenarbeit mit der Politik, mit der Tierausbeutungsindustrie und so weiter erstmal grundsätzlich gar nicht wollen, sondern sagen, wir müssen, das können das System nicht von innen, sondern wir müssen es irgendwie von außen verändern. Und dann halt viele Organisationen, also haben wir ja auch jetzt hier bei der Konferenz welche dabei, die auch wirklich ganz klar politische Lobbyarbeit betreiben, also die wirklich auch versuchen mit der Politik zusammen, die auch gewisse ja, politische Veränderungen, die auch jetzt sich da gerade in Deutschland auch sehr stark dafür eingesetzt haben, dass es so eine Tierschutzbeauftragte gibt, die jetzt ja gerade quasi mehr oder weniger abgesägt wurde von der neuen Regierung, also die versuchen wollen, in der Politik Veränderungen zu bringen. Und das ist natürlich ganz klar im Gegensatz zu denen, die jetzt da irgendwo versuchen, halt irgendwelche Schlachthäuser zu blockieren und sagen, wir wollen gar nicht erst mit dem System, sondern gegen das System. Und natürlich auch insgesamt diese Gesellschaftskritik, dass das kapitalistische System an sich in Frage gestellt wird und andererseits versucht wird, im kapitalistischen System halt irgendwelche Veränderungen herbeizuführen. Ich denke, dass da vielleicht so aktuell eher die Differenzen sind, als jetzt wie vor ja, so 15, 20 Jahren Reformismus, Abolitionismus.
Du hast jetzt gesagt, die Rechtsbewegung, die Konferenz heißt doch Animal Rights Conference. Was mir hier auffällt, wenn ich hier bin, ich bin nicht jedes Jahr hier, ich war jetzt 5-mal oder so, die sprechen immer von Vegan Movement und Vegan Movement und das ist der Blind Spot of the Vegan Movement. Und
echt?
Vegan
das war mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen.
Mir kommt vor, es redet niemand mehr über Tierrechte, es reden alle nur über Veganismus, als ob das also eigentlich darum geht.
Es gibt ja diese ganzen Plant-Based irgendwas Organisationen auch. Ich glaube auch, dass das so ein Versuch ist, wahrscheinlich mit irgendwie anderen Begriffen vielleicht leichter Anschluss zu finden. Ich weiß es nicht.
Also gibt ja dieses vegan weniger abstoßend für die Öffentlichkeit als Tierrechte?
Also, ich weiß es nicht. Vegan, ich glaube, zumindest habe ich den Eindruck, dass vegan ja mittlerweile doch nichts Schlimmes mehr ist. Also keine Ahnung, wenn Aldi geht und Hotdogbrötchen guckt, dann steht dann ein Veganblume drauf. Also das selbst diese großen Supermärkte werben ja schon quasi schon mit vegan oder diese digitalen Preisanzeigen von manchen Supermarktketten, da steht dann teilweise sogar schon auf dem Preisschild halt drauf, Achtung hier gibt es das tolle vegane Produkt. Also vegan ist schon so eine Art Verkaufsschlager geworden, habe ich den Eindruck.
Und kann es irgendwas damit zu tun haben, dass es eine Entpolitisierung ist? Also es geht mehr um die persönliche Einstellung und das Ändern des eigenen Kaufverhaltens, statt dass man die Politik ändern will? Also irgendwie ist das meine Befürchtung, wenn ich die ganze Zeit von vegan reden höre, weil vegan kann ja nicht politisch verordnet werden. Nee, vegan ist eine innere Überzeugung. Ja. Und Tierrechte sind aber etwas, was man von der Politik fordert.
Nicht unbedingt. Also Tierrechte heißt ja nicht unbedingt Rechte im Sinne von juristische Rechte, sondern kann ja auch irgendwelche Grundrechte erstmal bedeuten. Das muss ja, also Tierrechte muss ja nicht unbedingt diesen Rechtsbegriff so direkt meinen. Also ist jetzt meine Einstellung und habe ich auch in der Vergangenheit so verstanden, dass viele andere das so sehen, dass wenn man jetzt von Tierrechten redet, nicht unbedingt damit meint, es geht um Gesetze, sondern es geht auch um irgendwelche Grundrechte und die müssen
die normalerweise in einer Verfassung stehen.
Ja, die dann idealerweise, aber es gibt ja auch irgendwelche fundamentalen oder universalen Grundrechte,
die jetzt nur in einer Charta stehen. Okay, irgendwo stehen sie da, während das, die veganen Charta.
Genau, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen Kritik, deswegen gibt es ja auch häufig Leute, die dann sagen, ich bin kein Tierrechter, sondern ich bin Tierbefreier oder die Tierbefreiungsbewegung, die versucht ja gerade auch sagen, dieses Rechte hat immer irgendwas mit Gesetzen zu tun und eigentlich wollen wir ja gar nicht in dem System, dass die Gesetze sich ändern, sondern wir wollen, dass das System sich grundsätzlich ändert. Und, ja.
In den frühen 2000er Jahren war in meinen Augen auch noch sehr viel so ein illegaler Flügel, so ein radikaler, manche sagen vielleicht militanter, also gesetzwidriger Flügel unterwegs mit Aktionen. ILF haben sie sich genannt oder meinetwegen auch autonomer Tierschutz manchmal. Und es gab immer so eine Gewaltdiskussion. Es gab zu der Zeit, ich glaube bis 2009 oder 2010, gab es auch jedes Jahr so ein europäisches Camp, wo sich also sozusagen der radikale Flügel getroffen hat. Gibt es diese Diskussion heute bei euch in der Konferenz, dass also da diskutiert wird, ob das jetzt zu gewalttätig ist oder nicht? Irgendwie meinem Eindruck nach, wenn ich das Programm durchschaue, wenn ich jetzt letztes Jahr und dieses Jahr da war, also ein Thema sind, dass jemand zu illegale Aktionen macht, ist eigentlich gar kein Thema.
Nee, also habe ich auch den Eindruck, dass es weniger geworden ist. Da gab es auf jeden Fall in der Vergangenheit auch bei dieser Konferenz schon, also auch nach 2011 noch Leute, die dann eher so sehr radikale Aktionen propagiert haben und auch hier Vorträge gehalten haben. Das war jetzt in den letzten Jahren tatsächlich nicht mehr der Fall. Also diese Animal Liberation Gatherings, die gab es noch ein bisschen länger, das war nicht nur bis 2010, die gab es sogar noch zwei, drei Mal, als die Konferenz noch gab. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau das Jahr, aber 2013 oder so war, glaube ich, das letzte Mal. Das war dann in Belgien. Ich glaube, in Belgien war es das letzte Mal. Und da gab es dann aber auch einen Vorfall bei diesem Gathering und da, seitdem gab es kein Gathering mehr.
Okay, ist mir jetzt nicht bewusst. Willst du von dem Vorfall was sagen, um was da gegangen ist?
Da ging es um welche Grundsatzdiskussionen, darf man mit eher rechtsgerichteten Gruppen zusammenarbeiten oder nicht. Und das hat dann dazu geführt, dass dieses Gathering im Endeffekt abgebrochen wurde.
Echt? Ja. Arbeitet bei uns irgendjemand mit rechtsgerichteten Gruppen?
Nein, also, natürlich nicht.
Ich halte den Rechtsruck für die größte Bedrohung genau der Tierrechtsbewegung und der Tierschutzszene, weil die wollen alles demontieren und wollen uns alle Rechte nehmen, mit denen man überhaupt protestieren kann. Also wer mit den Rechten zusammenarbeitet, gräbt sich selbst das Wasser ab.
Auch wenn man es ging, glaube ich, gar nicht in Deutschland oder Österreich. Ich glaube, es war schon konkret auf französische Tierrechtsbewegung damals fokussiert. Da gab es wohl verschiedene Diskussionen. Sowieso in Frankreich.
Bei vielen solchen Gatherings und auch bei Konferenzen in den USA und auch zeitweise bei den Wiener Kongressen hat es eine gemeinsame Aktion gegeben. Manchmal war das eine Blockade von irgendwas. In Österreich war es eher so eine große Demo, wo man jetzt mal, wenn man schon 200 Leute zusammen hat, dass man eine Demo... Habt ihr sowas je ins Auge gefasst?
Hatten wir auch mal schon mal gemacht. Also jetzt keine Blockade, aber irgendwelche größeren Aktionen während der Konferenz. Hat aber dann im Endeffekt dazu geführt, dass wir dann nicht mehr die Zeit hatten, die wir eigentlich für die Konferenz brauchten, weil da geht natürlich sehr viel Zeit weg und die Leute können dann nicht auch noch einen Tag früher, also für die meisten Leute ist 4 Tage hierher kommen schon so, sagen wir mal, das Maximum, was sie sich halt so leisten können. Und also auch von der Zeit insbesondere. Deswegen haben wir das dann irgendwann abgebrochen. Abgesehen davon, dass wir auch in Luxemburg also nicht so die Massen erreichen können bei irgendeiner Aktion, wie man das vielleicht in Wien oder in irgendeiner anderen großen Stadt machen könnte. Also die erste Konferenz war in Luxemburg Stadt. Da hatten wir auch in Luxemburg Stadt noch eine Aktion tatsächlich auch gemacht. Aber das hat sich jetzt nicht so als erfolgreich herausgestellt aus unserer Sicht. Deswegen haben wir es wieder eingestellt und wurde auch diesmal wieder gefordert von uns. Da gibt es eine Gruppe, die organisieren jetzt auch im Anschluss an die Animal Rights Conference in Luxemburg Stadt was. Also da gibt es verschiedene Anti-Pelz-Aktionen, die jetzt geplant sind. Also sie wussten noch nicht genau, ob sie es am Sonntag oder am Montag machen. Ich glaube, die machen es jetzt am Montag. Also da gibt es andere Gruppen, die dann was organisieren, aber wir als Veranstalter der Konferenz haben jetzt nichts organisiert.
Habt ihr eigentlich irgendwelche Maßnahmen gegen Spitzel oder irgendwelche Spitzelerfahrungen her? Weil bei den Gardeln zum Beispiel waren immer Spitzel, das wissen wir spätestens aus dem österreichischen Tierschutzprozess. Ja. Da sind aus Österreich die Polizistinnen mitgefahren. Mhm. Und natürlich interessiert sich jedenfalls bei einer kritischen politischen Bewegung immer der Verfassungsschutz. Ist das hier ein Thema gewesen?
Also die ersten Jahre hatten wir auch sehr viel Sorgen. Und es gab dann auch immer wieder irgendwelche Personen, die meinten, ja, der ist doch komisch, der hat hier ständig irgendwelche Leute gefragt, was ist mit dem los? Also es hat sich wir konnten es nie irgendwie sicher nachweisen, dass es so war. Da aber jetzt auch bei dieser Konferenz jetzt nicht so die super radikalen Themen auf dem Tisch waren und ich denke, Leute, wir laden ja zum Beispiel hier auch die Presse ein. Also wir machen jetzt hier keine konspirative Geheimveranstaltung, wo wir sagen, hier ist alles jetzt ganz, ganz intern und geheim und hier besprechen wir Dinge, die darf keiner wissen. Also wir nehmen ja sogar die Vorträge auf. Also die Großteil der Inhalte, die hier bei der Konferenz präsentiert werden, also jetzt die interaktiven Sachen wie die Workshops und so nicht, aber die Vorträge werden ja aufgenommen, die sind sogar nachher auf YouTube zu sehen. Also deswegen denke ich mal, ist es vielleicht auch vermutlich jetzt nicht so interessant, hier zu spionieren.
Habt ihr seit Covid das als hybride Veranstaltung, wo man also auch online, ist das wirklich seit Covid
genau. Ist das davor erfolgreich? Davor hatten wir das gar nicht. Da war es, also 2019 hatte ich ja gesagt, war so die Veranstaltung, die größte war, die wir bis jetzt hatten. Das war alles Leute hier. Wir hatten damals immer schon Leute, die gesagt haben, wieso macht ihr das denn nicht online? Das ist ja totaler Irrsinn, dass irgendwelche Leute aus Neuseeland oder aus USA oder sonst wo nach Luxemburg fliegen, um dann hier an der Tierrechtskonferenz teilzunehmen. Also ökologisch total verrückt. Ist aber auch nicht so passiert, dass die Leute extra hierher geflogen sind. Die haben dann vielleicht das mit irgendwas kombiniert und sind dann deswegen hierher gekommen. Also ich habe das von niemand erfahren, der jetzt wegen der Konferenz aus ganz weit weg hier extra hergeflogen ist. Aber damals war auch schon immer die Frage oder die Forderung, mach doch mal was online, damit auch die Leute, die ganz weit weg sind, teilnehmen können. Da hatten wir immer überlegt, hatten dann aber immer uns dagegen entschieden, wir gesagt haben, das ist einfach von dem Aufwand sehr, sehr viel schwieriger. Und außerdem lebt die Konferenz auch durch dieses, nicht nur durch die Vorträge, sondern dieses ganze Vernetzen, was hier stattfindet. Und da haben wir uns irgendwie nicht so richtig vorstellen können, wie das online stattfinden kann. 2020 waren wir dann plötzlich sehr, sehr schnell gezwungen, uns mal mit dem Thema sehr genau auseinanderzusetzen. Also 2020 war so, dass wir fangen ja immer im Jahr davor schon an, das zu planen. Also 2019 haben wir natürlich mal wieder eine ganz normale Tierrechtskonferenz hier in Luxemburg geplant gehabt. Und als dann Anfang 2020 Corona losging, ja, mussten wir schnell überlegen, machen wir es jetzt überhaupt nicht oder machen wir es online? Und dann haben wir uns halt überlegt, okay, wir versuchen das irgendwie online zu machen. Also wir hatten dann im September 2020 eine reine Online-Veranstaltung, das Orga-Team von der Konferenz. Wir haben uns in so einem Hotel damals in Darmstadt einen großen Konferenzraum gemietet und haben uns das alles da so aufgebaut, so richtig so mit Barrieren, dass da nicht die Viren durch die Gegend kommen. Also es war richtig verrückt, was wir da gemacht haben. Und haben dann wirklich die Konferenz komplett online gemacht. Also wir hatten dann auch, dadurch, dass es komplett online war, hatten wir auch gedacht, okay, unser Publikum ist dann ja auch in ganz vielen verschiedenen Zeitzonen. Also haben wir so richtig nur 2 Tage gemacht, aber wirklich von morgens um 8 bis abends um 23 Uhr liefen dann die Vorträge durch. Also war für uns ziemlich intensiv, die das gemacht haben. Und war tatsächlich auch ganz gut besucht. Also wir hatten richtig viele Online-Teilnehmende, aber es waren natürlich nicht vergleichbar mit einer Präsenzkonferenz. Und als wir dann 2021 dann unter sehr, sehr restriktiven Bedingungen dann wieder eine Live-Konferenz machen konnten, haben wir dann auch gesagt, okay, jetzt haben wir die Erfahrung, wie wir das sowas online auch machen können. Und dann haben wir das jetzt quasi als hybride Veranstaltung fortgeführt. Also das ist jetzt dieses Jahr.
Wie viele sind denn da online dabei?
Ach, nicht viele. Das sind vielleicht so 100, die sich dann anmelden. Und die sind ja dann auch nicht die ganze Zeit von morgens bis abends dabei. Also wenn man online dabei ist, dann kann man sich ja viel selektiver die Sachen raussuchen, die man sich halt angucken möchte.
Also es wird weiterhin eine persönliche Konferenz bleiben?
Ja, also
jetzt kommt, geht auch sehr viel um die Atmosphäre und ums Networking, was man ja online überhaupt nicht tun kann.
Natürlich. Also ich glaube, also das, wir haben so viele positive Rückmeldungen immer wieder bekommen. Und das ist auch das, was uns quasi motiviert hat, es weiterhin zu machen, dass Leute sich hier kennengelernt haben, dass Leute hier in Kontakt gekommen sind und dann gemeinsam danach richtig coole Sachen gemacht haben. Also wir haben so viele positive Sachen erfahren, wo wir dann gesagt haben, okay, dieser Austausch, dieses Networking, was hier stattfindet, ist einfach ganz wichtig.
Kommt es mir so vor oder ist irgendwie die Voraussetzung, dass man hier vortragen kann, dass man vegan ist? Steht das irgendwo?
Haben wir tatsächlich auf der Webseite so stehen. Es gab auch schon Ausnahmen, wo wir gesagt haben, okay, das gibt vielleicht doch das ein oder andere Thema, wo jetzt jemand was ganz Tolles macht in der Region auf dieser Welt, wo Veganismus vielleicht jetzt noch nicht so verbreitet ist wie in irgendwelchen westlichen Ländern. Und dann ist es auch jetzt nicht das absolute harte Kriterium, aber eigentlich schon, ja.
Und warum? Was ist das Ziel dabei?
Ja, wir denken schon, dass so das die moralische Grundlage sein sollte, dass man erstmal bei sich selbst angefangen hat und schon mal den Schritt gemacht hat, selber keine Tiere mehr zu essen, bevor man dann auch noch versucht, andere Leute von irgendwelchen Themen zu überzeugen.
Ja, dann muss ich mir denken an die ganz frühen Autoren, ja. Eigentlich im Rahmen der Aufklärung, also ich rede jetzt wirklich vom 18. Jahrhundert, wo auch auf Deutsch die Leute schon geschrieben haben über den Tierschutz und alle haben ganz normal Fleisch gegessen, ja. Haben aber weiß der Himmel, wie über Tierrechte schwadroniert.
Ja, natürlich.
Da wundert man sich schon.
Ja, aber nicht, wollen wir gar nicht so lange zurückgucken. Also diese ersten ALF-Aktionen, das waren ja auch nicht alles Veganer, ne? Also die dann wirklich auch Schlachthäuser abgefackelt haben oder Schlachttransporter abgefackelt haben und dann aber im Endeffekt nicht vegan gelebt haben.
Wie hat sich der Schwerpunkt des Kongresses oder auch die Infrastruktur, die Ideen verschoben von 2011 bis heute? Was habt ihr dazugelernt? Was macht ihr jetzt anders oder besser?
Besser, das müssen andere bewerten, aber auf jeden Fall haben wir dazugelernt, wie wir einfach auch mit einigermaßen überschaubarem Aufwand diese Veranstaltung organisieren können. Also wir machen das ja alle ehrenamtlich, also es gibt niemanden, der hier irgendwie Geld damit verdient. Alle haben noch irgendwelche anderen Einnahmequellen und im Endeffekt haben wir ein sehr kleines Team von Leuten, die das organisieren, die das aber alles nebenbei machen und das muss halt dann auch möglichst effizient laufen, sonst würden wir das gar nicht hinkriegen, jedes Jahr so eine Veranstaltung. Also ich denke, wir haben auf jeden Fall einfach dadurch, dass wir so lange gemacht haben, gelernt, wie wir das möglichst effizient organisieren können. Dass wir jetzt irgendwas besser machen als Früher haben wir halt einfach, wie wir jetzt zum Beispiel die Themen moderieren und die Texte vorbereiten. Also wir organisieren das ja so, dass wir mit einem sehr kleinen Team von 10, 11, manchmal 12 Leuten das alles vorbereiten. Dann haben wir noch so 50 bis 60 Personen, die dann vor Ort helfen. Und die sind aber ja dann nur hier da. Und wir müssen ihnen quasi alles, wie sie uns unterstützen sollen, so anbieten, dass das halt auch sofort funktioniert. Also ich denke einfach wir haben einfach gelernt, wie man so eine Veranstaltung möglichst gut organisieren kann. Das glaube ich, haben wir gelernt.
Du bist also zufrieden. Ich meine jetzt auch im Tag, wie sie abläuft. Jetzt zum Beispiel ist mir aufgefallen, sind die Vorträge nur noch 40 Minuten.
Ja, okay,
das war ja früher mehr.
Genau.
Und ich war in Paris vor einem Jahr auf einer Konferenz, da haben sie grundsätzlich nur 15-minütige Vorträge zugelassen. Ja. Sie haben mir erzählt, ist man gezwungen, es effizient vorzutragen, nicht zu schwadronieren. Manche finden das gut.
Ja, da haben wir halt auch so ein bisschen das Problem, dass am Anfang, als wir die Konferenz angefangen haben, ich habe ja gesagt, wir haben verschiedene andere Veranstaltungen gesehen und haben gesagt, wir wollen irgendwelche Dinge anders und besser machen als die anderen. Und ein Ding, was uns damals auch ganz negativ bei dieser Konferenz in den USA aufgefallen war, also diese National Animal Rights Conference, die hatten nämlich auch 15-Minuten-Slots oder 20-Minuten-Slots. Die hatten wirklich sehr, sehr kurze Slots nur, oder die hatten einen Slot, wo dann vier Leute eine Stunde zwar hatten, aber jeder nur eine Viertelstunde. Und da hatten wir auch gedacht, das ist ja verrückt, wie soll denn jemand in einer Viertelstunde vernünftige Inhalte da präsentieren? Und deswegen haben wir dann bei uns eigentlich angefangen mit eine Stunde oder sogar andere. Bei uns gab es dann kurz, also normale und lange Slots am Anfang, also eine Stunde und anderthalb Stunden gab es sogar. Und dann hat sich aber leider herausgestellt, dass es bei manchen Vortragenden ganz gut war, anderthalb Stunden. Es gab aber manchmal welche auch, die waren so schlecht vorbereitet, dass sie dann von dieser anderthalb, obwohl sie gesagt haben am Anfang, sie brauchen anderthalb Stunden, dann waren sie trotzdem nach einer halben Stunde fertig. Also wir haben ja hier bei der Konferenz zu, ich würde mal sagen, 80% jetzt keine Vortragenden, die das ständig machen. Also wir haben hier auch Leute, die sind teilweise, machen ihren allerersten Vortrag zum ersten Mal hier bei der Konferenz oder die sind vielleicht super tolle Aktivisten, aber sind nicht die super Vortragenden. Und deswegen haben wir dann irgendwann festgestellt, vielleicht sollten wir es doch ein bisschen reduzieren. Und wenn wie du gerade gesagt hast, wenn man schon mal so einen Zeitrahmen hat, der schon ein bisschen kompakter ist, dann bereitet man sich vielleicht auch ein bisschen besser vor, als wenn man mehr Zeit hat, wo man denkt, oh, da kann ich ja anderthalb Stunden irgendwas erzählen. Also haben wir so den Eindruck gemacht. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass das mit den nicht so ganz kurzen, also 15 Minuten fände ich jetzt schon ein bisschen extrem, aber diese 40 Minuten, die wir jetzt haben, wo dann ungefähr eine halbe Stunde Vortrag, 10 Minuten Diskussion, dass das eigentlich gut klappt, in den meisten Fällen.
Und jetzt habt ihr es aber auf 40 Stunden
reduziert. 40
Minuten, meine ich.
Ja, 40 Minuten. Also jetzt aktuell haben wir jetzt aber auch schon seit mehreren Jahren, dass ein normaler Vortrag dauert 40 Minuten und wir empfehlen den Personen, die Vorträge halten, guckt, dass er ungefähr 30 Minuten was erzählt, damit wir noch ein bisschen Zeit für Fragen antworten am Schluss.
Also. Das heißt aber auch, dass sich der Beginn des Vortrags immer so verschiebt, dass er irgendwann zwischen den Stunden ist und nicht exakt.
Ja, das ist einer dieser großen Nachteile. Also als wir noch den Stundentakt quasi hatten, dann war das ein bisschen einfacher mit dem Programm. Zusätzlich haben wir natürlich auch parallel zu den Vorträgen auch andere Formate, also wir haben ja auch Workshops, Diskussionen, Filmvorführungen und die sind natürlich dann immer ein bisschen anders lang. Also so ein Film kann ich natürlich nicht auf 40 Minuten reduzieren, wenn er halt eine Stunde dauert oder vielleicht so einen interaktiven Workshop, da ist es vielleicht dann auch nicht möglich, was Sinnvolles zu machen in 40 Minuten. Deswegen haben wir nur bei den Vorträgen das jetzt gemacht.
Wie hat sich über die Jahre von 2011 bis heute die Themengebung verschoben? Die Leute, die eben natürlich ihre Vorträge anbieten. Siehst du da eine Schwerpunktverschiebung oder hast du das Gefühl, wenn die Konferenz heute im Jahr 2011 wäre, wäre das auch nicht überraschend? Die war eigentlich gleich.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich schon in den letzten Tagen so mehrere Interviews auch so mit Tageszeitungen und sonst was geführt. Und genau diese Frage haben sie mich auch immer gefragt. Was hat sich jetzt geändert? Und das ist schwierig, weil es gibt immer mal wieder so Änderungen. Es gibt immer wieder einzelne Jahre, wo dann vielleicht irgendwelche Schwerpunkte sind, wo dann irgendein Thema, ich weiß noch, vor ein paar Jahren, irgendwann mal war halt dieser effektive Altruismus irgendwie ganz, ganz modern. Und dann gab es mehrere Leute, die dann zu dem Thema was machen wollten. Und dann gibt es immer mal wieder irgendwelche Dinge, die jetzt gerade neu sind oder gerade als das mit den ganzen Vegan Outreach, also mit diesen Aktionen in der Straße, wo ich dann halt irgendwelche Leute versuche, mit irgendwelchen schlimmen Bildern zu informieren, hochkam. Dann wollten da auch ganz viele drüber reden, wie toll das ist. Also es gibt immer mal wieder so einzelne Themen, wo dann vielleicht vermehrt irgendwas kommt, aber so grundsätzlich würde ich sagen, was jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so viel vorkam, was am Anfang mehr vorkam, war so richtig rein theoretische Vorträge, so richtig tierethische Vorträge, wo es darum ging, gerade diese Diskussionen hier, Peter Singer, Tom Regan, Gary Alfonsion, wer hat denn jetzt das, wo ist denn jetzt der Ansatz der richtige, kam jetzt in den letzten Jahren nicht mehr. Es ging doch ein bisschen mehr noch auf, wie mache ich meinen Vegan Outreach oder wie mache ich meine Kampagnen. Das scheint ein bisschen wichtiger oder mehr vermehrt Thema zu sein als vor 15 Jahren noch.
Ja, wenn man sagt, es werden immer dieselben Themen vorgetragen, muss man fragen, Sind die Inhalte auch gleich, bleibt man da ständig stehen oder ist das wie ein Hamsterrad oder entwickelt sich da schon was weiter?
Nein, natürlich kommen ja auch immer neue Dinge dazu. Also letztes Jahr hatten wir es zum Thema KI, auch dieses ganze, dieses Video-Streaming, das gab es ja vor 15 Jahren so noch nicht. Das ist jetzt auch so ein Thema wie dieses Zeigen von Tierausbeutung, diese Tierrechtsrecherchen, die doch jetzt, also ich würde sagen, vor 15 Jahren, natürlich gab es das auch, aber gab es jetzt nicht so intensiv, wie das jetzt heute gemacht wird, dass dann immer mehr so Gruppen auch versuchen, Recherchen zu machen, das in die öffentlichen Medien zu bringen und so weiter. Oder auch insgesamt, dass die Internetnutzung hat sich ja natürlich schon sehr verändert, auch jetzt in den letzten 15 Jahren. Also diese ganzen Plattformen, die wir heute haben, die gab es damals halt noch nicht. Deswegen sind die Technologien vielleicht ein bisschen andere geworden.
Ist ziviler Ungehorsam ein Thema bei der Konferenz?
Weil, sehr wenig.
Ich meine, früher war das ja eigentlich ein ganz bestimmendes Element der Tierrechtsbewegung.
Ja, eigentlich nicht. Also jetzt war es auch sicherlich hin und wieder, aber jetzt dieses Jahr gar nicht.
In Amerika war ja ein Kongress jetzt in Los Angeles, waren zwei Kollegen von mir dort und haben erzählt, dass der Schwerpunkt dort eigentlich auf NGO-Arbeit liegt. Einerseits ist so ein Business-Quant vorgeschrieben, wenn man dort auftritt, und andererseits wird hauptsächlich darüber geredet, wie rekrutiert man Leute, wie erkennt man an den Mitarbeitenden, ob sie gescheit sind oder nicht, wie kriegt man Fundraising-Geld zustande. Ist das hier ein Thema?
Nein, das ist hier gar kein Thema. Also wir haben hier auch vereinzelt Personen, die vortragen, die von irgendwelchen größeren NGOs sind. Aber das ist ja keine Konferenz, wo die Teilnehmenden im Wesentlichen irgendwelche NGO-Vertreter so sind. Deswegen in den USA, das war ja auch so ein bisschen unser Problem mit der National Animal Rights Conference, also diese AVA Summit, auf die du jetzt anspielst, die ist ja schon so ein bisschen ich gehe mal davon aus, darum geht's, ne? Die ist ja schon so ein bisschen eine Fortsetzung von den National Animal Rights Conferences, die es früher gab, auch wenn das jetzt ganz andere Leute organisieren. Aber die Art und Weise, wie die Veranstaltung stattfindet oder auch welche Zielgruppe sie ansprechen, ist meiner Meinung nach schon noch das Gleiche. Und da sind halt sehr, sehr viele, sagen wir mal, professionelle Tierrechtler, die da hingehen. Also Leute, die auch wirklich Vollzeit arbeiten und da ihr Geld mit verdienen. Und das haben wir natürlich jetzt hier bei dieser Veranstaltung sehr wenig. Also hier sind sehr viele Tierrechtsinteressierte, Tierrechts-Grassroots-Aktivisten, auch natürlich solche Leute, aber es ist jetzt nicht der Schwerpunkt. Deswegen, ich glaube, wenn man hier so ein Thema machen würde, also es gibt auch jetzt, ist das morgen? Irgendwann gibt es einen Vortrag, wo es auch ein bisschen darum geht, wie kann ich dann effizient irgendwie noch besser mein Fundraising machen und so. Das gibt es teilweise auch, aber bei weitem nicht so wie bei diesen Konferenzen in den USA.
Jetzt hast du die USA-Konferenzen angesprochen. Dieses Jahr sind ja erstaunlicherweise in Europa, neben der Konferenz hier in Luxemburg, auch die in Warschau in einer Woche, dann war vor einer Woche in Kopenhagen, also ein ziemliches Probieren.
Vegan Campout war auch noch, also es ist gerade richtig viel Zeug.
Und jetzt kommt es in Wien, Was ist der Unterschied zwischen dem? Merkmal?
Zwischen Wien und hier ist natürlich erstmal die Sprache, denke ich mal, der wesentliche Unterschied. Ich habe mir jetzt das Programm angeguckt, was jetzt in Wien schon geplant ist, ist ja, glaube ich, noch nicht fertig, oder? Aber da stehen ja schon einige Vorträge. Was ist der Unterschied? Ich würde sagen, halt der wesentliche Unterschied ist natürlich, dass das hier, dadurch, dass es Englisch ist, halt noch ein bisschen andere Personen aus anderen Ländern anspricht, als jetzt ein Kongress, der jetzt in deutscher Sprache ist, wo dann halt natürlich hauptsächlich Leute aus Österreich, Deutschland, Schweiz kommen würden.
Und der Unterschied zu Warschau, das gibt es ja wirklich jedes
Jahr. Ja, Warschau ist ja doch schon noch so ein bisschen akademischer, bis hin zu auch, geht auch so ein bisschen in diese NGO-Richtung mehr. Also da sind ja auch diese großen Organisationen, die...
Inklusive Kleidervorschriften.
Ja.
Also, warst du mal in Warschau dabei?
Nee, ich war mal in Prag dabei. Das war ja nicht immer in Warschau. Ich war mal vor Ewigkeiten, also was heißt Ewigkeiten, aber als sie noch recht neu war, diese Konferenz, war ich in Prag mal dabei. Und da hatte ich auch den Eindruck, dass da sehr, sehr viel Akademiker, also auch Leute hingegangen sind, die dann, haben wir auch manchmal bei uns hier bei der Konferenz, aber da noch viel mehr Leute, die irgendwelche Paper vortragen und von irgendwelchen Unis kommen und halt von diesen so professionelle Leute, halt von diesen größeren Organisationen.
Braucht es den Kongress in Luxemburg noch? Und wenn ja, warum? Was würdest du sagen, was ist dessen Rolle?
Das hatte ich, glaube ich, vorhin ja schon mal so gesagt. Also ein ganz wichtiger Aspekt sind nicht die Vorträge. Die Vorträge sind zwar schön und gut, aber ein ganz wichtiger Aspekt hier ist diese Vernetzung, die Leute zusammenbringen, Leute aus verschiedenen Bereichen der Tierrechtsbewegung, aus verschiedenen Regionen der Tierrechtsbewegung zusammenzubringen und hoffentlich, auch wenn sie dann vielleicht nur so ein bisschen Stellvertreter für ihre Region sind oder dass sie dann irgendwas wieder zurücknehmen in ihre Region, in ihre Teil ihrer Tierrechtsbewegung, wo sie so hauptsächlich aktiv sind und dadurch hoffentlich irgendwelche, ja, Zusammenarbeiten, Kooperationen für die Zukunft stattfinden, die dann hoffentlich der Tierrechtsbewegung irgendwas Positives für die Zukunft bringen. Also das ist, glaube ich, also das, ich spreche jetzt erstmal für mich persönlich. Ich denke, die anderen im Orga-Team würden das teilweise auch so sehen. Also Vernetzung ist hier schon der Kern. Leute zusammenbringen und vor allem Leute aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen der Tierrechtsbewegung zusammenzubringen.
Jetzt Kopenhagen war vor einer Woche. Ich habe gehört, das gab es schon vorher und war immer schon als kleiner.
Nee, es gab es einmal. Also okay. Es war letztes Jahr, also das ist von einer Gruppe von TierrechtlerInnen aus Dänemark organisiert, die auch hier bei der Konferenz ein paar Mal schon dabei waren und halt, also haben sie auch letztes Jahr so erzählt, dass sie sich das so ein bisschen als Vorbild genommen haben und gesagt haben, sie wollen sowas, aber halt, die haben ja ein bisschen anderen Schwerpunkt, sie haben noch wesentlich, noch viel mehr dieses Intersektionelle als Thema, das ist ja das, was sie von uns kritisieren, dass wir nicht politisch uns positionieren, das machen die halt.
Okay, also es gibt nach diesen verschiedenen Kongressen in Europa, die fast alle zur gleichen Zeit stattfinden.
Ja, das ist
jetzt halt, verschiedene Schwerpunkte.
Ja, dass jetzt alle zeitgleich statt oder sehr, sehr nah beieinander, das weiß ich auch nicht. Also mit den Leuten von der Care-Konferenz haben wir auch guten Kontakt und die hatten uns jetzt sogar auch angeschrieben, oh Gott, nächstes Jahr haben wir vielleicht sogar das gleiche Wochenende wie ihr, können wir das nicht irgendwie noch abstimmen? Aber ich weiß auch nicht, also wir machen es tatsächlich seit 2012, also 2011 hatten wir es März hatten wir es gemacht, haben aber festgestellt, dass März irgendwie eine ziemlich blöde Zeit ist, weil dann doch sehr schwierig ist für viele dann hinzukommen. Da haben wir auch gedacht, das Wetter ist im März noch blöder, weil viele Leute campen auch, wenn sie dann hier sind. Und dann haben wir uns damals dann schon entschieden, wir machen es Anfang September deswegen, weil zumindest hier in Luxemburg dann noch Schulferien sind, auch in manchen anderen Ländern rundherum dann noch Schulferien sind, aber so das Ende von den Schulferien ist und hat sich halt herausgestellt für uns, dass das ein guter Zeitpunkt ist, dass jetzt diese anderen Konferenzen auch um diesen Zeitpunkt rumliegen, also auch so wirklich sehr nah drumherum liegen, weiß ich nicht, wieso sie das so gemacht haben. Also finde ich auch jetzt nicht so toll, weil wäre natürlich schöner, wenn das ein bisschen mehr verbreitet, also verstreut wäre, aber vielleicht haben die für sich auch entdeckt, dass die Zeit eine gute Zeit ist.
Wenn man das Programm anschaut, gibt es also in erster Linie Vorträge, aber wie du gesagt hast, auch so Workshops und Diskussionen. Mhm. Jetzt gibt es einige Themen, wo man das Gefühl hat, Diskussionen wären eigentlich nötig, weil eben da verschiedene Meinungen aufeinander prallen und es wäre ganz gut, wenn man das konstruktiv machen kann. Nach einem Vortrag ist immer nur irrsinnig wenig Zeit, es können sich auch nur einzelne Leute melden, dann heißt es gleich wieder okay, vorbei.
Ja, aber die Leute sind ja dann nicht weg, das ist ja also außer denen, die online sind, aber die hier vor Ort sind, das sieht man ja dann auch, die Leute, die den Vortrag halten, die werden ja dann meistens sogar begleitet noch von so einer kleinen Traube von Leuten, die dann noch weiter mit ihnen diskutieren. Also das ist ja häufig so, dass dann auch nach den Vorträgen die Diskussionen weitergehen.
Okay, aber was mir aufgefallen ist, dass es recht wenig Diskussionen gibt. Jetzt wollte ich dich fragen, ist das schwierig, eine konstruktive Diskussion zu so Themen zu führen, wo die Leute eigentlich viel Emotion investieren, weil es ja doch irgendwie die Lebensausrichtung auch entspricht. Nicht, ob man jetzt abolitionistisch oder vegan outreach oder Reformismus macht, ist ja doch etwas, was sehr wichtig ist für einen. Können solche Diskussionen eigentlich konstruktiv funktionieren?
Hoffentlich, aber also ich habe da jetzt keine gute Erklärung für. Bei uns ist tatsächlich so, wir suchen uns ja nicht die Themen raus, die bei uns bei der Konferenz sind, sondern wir starten einfach so einen Aufruf und sagen, hier, ab jetzt könnt ihr euch bewerben. Hier ist unsere quasi, also früher war das noch einfach, schreib uns eine Mail, jetzt haben wir mittlerweile so eine Art Bewerbungsformular und dann warten wir halt ab, was alles so reinkommt. Und interessanterweise, also wir haben verschiedene Formate, die wir ja hier anbieten, Film zeigen, Workshop, Diskussion, was weiß ich. Leider sind zu 95% der Anträge, die wir bekommen, sind Vorträge. Also alle wollen einen Vortrag halten. Also irgendwie will keiner eine Diskussion organisieren oder also Workshops vielleicht noch ein bisschen eher. Ja, vielleicht können wir das ein bisschen aktiver vorantreiben. Aber von den Leuten, die sich hier bewerben, kommt das leider nicht oder nur sehr wenig.
Wie ist es mit Ablehnung? Lehnt sie ab und zu Menschen ab? Und wenn was ist da die Hauptbegründung?
Hauptbegründung kann zum Beispiel sein, dass das Thema einfach nicht zu der Tierrechtskonferenz passt. Also manchmal sind es auch Leute, die bewerben sich, die haben sich wahrscheinlich gar nicht durchgelesen, worum es hier geht mit irgendwelchen Sachen, wo man denkt, was soll das denn? Das hat ja gar nichts damit zu tun.
In Oder, Wien hat dann mal einer sich gemeldet, der hat gesagt, er will sein Bienenhotel vorstellen. Und er war ein Imker und wollte seine Bienen mitnehmen und zeigen, wie man Imker macht.
Leute, die dann irgendwelche Farmbetreiber, die meinen, sie möchten vorstellen, wie man eine Farm gut betreibt. Und also ich glaube, dass manchmal ist es auch irgendwie Quatsch. Vielleicht ist es auch nur Verarschung, wenn die Leute sich da so bewerben. Aber gut, und Leute halt, die vielleicht wegen dem einen oder anderen in der Vergangenheit negativ aufgefallen sind, wo wir sagen, nee, die wollen wir nicht da haben.
Sowas gibt es schon auch.
Das gibt es auch, ja. Gibt es auch. Aber also wir machen das nicht an den Inhalten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir gewisse, habe ich ja glaube ich auch schon nicht gesagt, wir sind offen für alle Arten von Tierrechtspositionen. Also nur weil irgendwas jetzt vielleicht zu reformistisch ist oder zu radikal ist, würden wir jetzt erstmal aus dem Grund nicht ablehnen. Aber wenn dieses Radikale dann auch irgendwie menschenfeindlich ist, das wäre dann ein Grund für uns, das abzulehnen.
Wie wird das Ganze eigentlich finanziert? Weil man muss ja diese Kulturfabrik hier wahrscheinlich doch mieten. Es sind doch einige Räume, es gibt Energie, Infrastruktur. Ja,
also wir haben echt einen großen
Glück. Und für alle Vortragenden ja auch kostenlos Essen.
Nee, ist nicht kostenlos. Ach, für die Vortragenden, ja. Okay. Ja, also das ist so eine Mischkalkulation. Zum einen haben wir sehr großes Glück, dass wir hier, weil wir auch das als das ist ja keine Veranstaltung, die hier gewinnorientiert funktioniert. Deswegen haben wir die Möglichkeit, die Räumlichkeiten auch sehr, sehr günstig zu bekommen. Also die KUFA hier ist von der Stadt Esch, also es ist quasi eine städtische Einrichtung. Deswegen haben die auch die Möglichkeiten, uns, also das, was wir hier bezahlen, deckt bei weitem nicht die Kosten, die selber haben. Also das wird quasi auch so von der Stadt so ein bisschen bezuschusst. Und dann haben wir halt ein paar Sponsoren, die uns finanziell unterstützen. Das sind tatsächlich aber sehr wenige. Also wir haben jetzt keine großen Organisationen, die uns da jetzt große Geldsummen überweisen. Aber wir haben ein paar Organisationen.
Die ja scheinbar sehr treu sind, hat man das Gefühl.
Ja,
zumindest
doch.
Was die Open Plenary gesagt wurde.
Genau, also wir haben eigentlich unser Hauptsponsor hier aus Luxemburg. Das ist eine Organisation hier aus Luxemburg, die von Anfang an dabei ist und die auch eigentlich schon das meiste so beisteuern.
Sammelt ihr persönliche Spenden auch dafür?
Nein, das haben wir nicht. Das Einzige, was wir selber noch machen, um auch noch ein bisschen Geld reinzukriegen, ist, dass wir halt T-Shirts verkaufen. Wir haben jedes Jahr so ein Konferenz-T-Shirt. Das verkaufen wir halt für etwas mehr, als es uns kostet. Da kriegen wir ein bisschen Geld rein.
Und Eintritt?
Und Eintritt gibt es natürlich. Also wir haben eine Eintrittsgebühr, aber da haben wir auch versucht, so gering wie möglich zu halten. Also gibt es immer noch Leute, die sagen, das ist mir zu teuer, kann ich mir nicht leisten. Deswegen haben wir auch immer eine ganze Reihe von Leuten, denen wir dann auch die Möglichkeit bieten, entweder günstiger oder also ohne diese Teilnahmegebühr teilzunehmen. Das gibt es auch.
Und was stellt ihr zur Verfügung für die Übernachtung? Es gibt ja diese Zelte am Campingplatz.
Genau, also Luxemburg hat halt den Nachteil, dass Luxemburg erstmal grundsätzlich sehr teuer ist. Also wenn man hier ins Hotel geht, dann zahlt man, also zumindest für viele Menschen einen sehr hohen Preis. Und deswegen haben wir ja, gibt es hier zum einen eine Jugendherberge in Luxemburg-Stadt, wo wir auch jedes Jahr so ein, ist jetzt nicht viel, aber wir kriegen immerhin 10% Rabatt für unsere Konferenz, wenn die Leute sich anmelden. Und dann haben wir halt die Möglichkeit, dass wir auf dem Campingplatz, es gibt hier nur genau einen Campingplatz, dass wir da Zelte aufbauen. Wir haben da verschiedene Zelte angeschafft über die Jahre, die bauen wir dann immer auf und da können dann die Leute...
Wird das gut genutzt?
Manchen Jahren mehr, manchen Jahren weniger. Ist halt auch nicht jeder Mensch bereit, in einem Zelt mit anderen Leuten zu übernachten. Also,
je älter man wird, desto schwieriger. Ich bin aber
ja,
doch
jetzt oder da oben. Es gibt ja auch Leute, die mögen das grundsätzlich nicht.
Ja,
also,
ja.
Deswegen,
mir ist vorkommen, dass nicht sehr viele Leute da oben sind, aber vielleicht haben
wir ja, nee, also diesmal sind es wenige. Also wir hatten jetzt erstaunlich wenige, die diesmal sich angemeldet haben.
Die deswegen müssen
haben
aber alle auch was zahlen.
Genau, aber das geht nicht an uns, es geht direkt an den Campingplatz. Mhm. Also wir haben mit dem Campingplatz auch noch eine... Ja, wir verhandeln da jedes Jahr mit denen rum. Die wollen es auch jedes Jahr, dass es ein bisschen teurer wird, weil sie immer sagen, ihre Energiekosten steigen und so weiter. Aber wir haben eine etwas reduzierte Rate und die Leute bezahlen quasi dann einfach eine reduzierte Rate an den Campingplatz. Das hat nichts mit uns zu tun. Wir stellen die Zelte so umsonst zur Verfügung.
Infostände gibt es ja hier auch. Ist ja. Das Merchandise und zahlen die was?
Die zahlen was, genau. Also wir haben eine Gebühr für Infostände, für reine Infostände, die kosten zahlen weniger als die Verkaufsstände, aber es ist auch eine geringe Gebühr. Also kann man sich auf der Website, dieses Jahr waren es 50 Euro für einen nicht kommerziellen Stand und 100 Euro für einen Stand, der
und halt was verkauft. Wie viel machen damit?
Wie sind das jetzt? 12 diesmal? Also nicht viele. Das ist jetzt auch nicht, wir haben auch jetzt gar nicht die Möglichkeit hier, sehr viele Stände aufzubauen, hast du ja gesehen unten. Also wir haben diese zwei Räume jetzt halt dieses Jahr, wo die Infostände, könnten natürlich die alle noch ein bisschen zusammenrücken, könnten sagen, ja, könnt leider nur weniger Platz, dann können wir ein paar mehr da reinquetschen. Aber ich denke, das reicht.
Und wie kriegt sie das Essen so billig zustande? Ist ja doch nur 5 Euro pro Person pro Mahlzeit.
Ja, also wir kochen ja selber. Also wir haben ein Küchenteam. Wir haben relativ hohe Essensausgaben, weil wir so gut wie alles, was wir da nutzen, auch Bio beziehen. Aber, und das ist wiederum auch wieder eine Unterstützung, wir haben eine ganze Reihe von Essenssponsoren, also Firmen, die vegane Produkte herstellen, die uns dann halt auch ihre Produkte zur Verfügung stellen.
Jetzt gibt es auch immer Abendveranstaltungen, zumindest Freitag und Samstag und klassische Karaoke, wo ich gesehen habe letztes Jahr, dass sich viele Leute begeistern. Ja. Kostet euch das was und wer organisiert das?
Nee, das Karaoke kostet uns nichts. Das Karaoke ist ganz lustig, weil hatten wir erst so ein bisschen so eine kleine Ablehnung dagegen. Also das haben wir noch nicht von Anfang an. Da kam irgendwann mal vor ein paar Jahren einer und meinte, mach doch mal Karaoke. Und da haben wir noch gedacht, oh nee, wer will sich denn da zum Idioten machen, auf die Bühne gehen?
Aber es machen doch viele.
Es ist erstaunlich viele. Und es kam so gut an in dem ersten Jahr, dass wir es seitdem fortgeführt haben.
Ja. Und was ist mit Bands? Ich kann mich erinnern, also vor vielen Jahren war
genau.
Ich da und auch letztes Jahr.
Eigentlich haben wir auch fast, Bands. Also in den meisten Jahren hatten wir Bands.
Gibt es die heuer auch?
Dieses Jahr nicht. Nee, haben wir uns entschieden, weil wir mal was Neues probieren wollten und weil wir auch festgestellt haben, diese Bands ist zwar schön, manche Leute mögen das auch total, aber das ist halt sehr... sagen wir mal, unsozial, so vor der Bühne zu stehen und dann irgendeiner Band sich anzugucken. Wir haben ja in der Regel auch nicht irgendwie Tanzmusik oder sowas da, sondern ist ja dann meistens nicht so eine Musik, die so zum Socializen irgendwie anregt. Und deswegen haben wir dieses Jahr gesagt, wir lassen es mal weg und haben jetzt dieses Jahr zum ersten Mal so eine Edinburgh's Quiz Night, haben wir das genannt. Also sowas ähnlich wie so ein Pub-Quiz. Man teilt sich dann so Teams ein und hat dann quasi verschiedene tierrechtsbezogene Fragen, die man beantworten muss und mal gucken, wer die meisten richtig kriegt.
Wie viel Zeit investierst du eigentlich pro Jahr?
Sehr, sehr viel. Ja, doch. Also ich würde sagen, die letzten 2 Monate habe ich da jeden Tag ein paar Stunden gemacht.
Ja. Das jedes Jahr?
Das jedes Jahr. Also seit 2011 machen wir das Jahr. Und es ist schon
was
sehr viel Arbeit.
Was motiviert dich, das zu machen?
Ja, das, was ich vorhin gesagt habe auch. Dieses Feedback, was wir bekommen, wo dann was Positives entstanden ist. Also ich will jetzt keine Namen oder Organisationen hier nennen, aber wir haben so viel positives Feedback bekommen von Leuten, die sich hier kennengelernt haben, von Organisationen, die dann später irgendwas zusammen gemacht haben und so weiter. Also das motiviert halt.
Wie Bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Hast du das Gefühl gehabt, es fehlt sowas wie ein Kongress und du kannst sowas? Oder was war der ursprüngliche Auslöser, dass du dich da engagiert hast?
Gut, ich selber bin jetzt schon sehr lange in der Tierrechtsbewegung aktiv. Also ich bin seit über 30 Jahren vegan und mache, also noch nicht so lange wie du, aber auch schon einige Jahre und mache auch in dieser Zeit halt, habe schon sehr, sehr viele Demos organisiert und war auch eine Zeit lang, habe ich so vegane Straßenfeste mit organisiert, also den Vegan Street Day in Dortmund in Deutschland hatte ich ein paar Jahre organisiert. Also ich hatte schon immer oder noch viel früher, als ich noch bei den Tierversuchsgegner Aachen war, hatte ich so ein veganes Sommerfest mit organisiert, was damals, glaube ich, schon eins der ersten so im deutschsprachigen Raum war. Und verschiedene, ich habe halt schon immer gerne Veranstaltungen organisiert, Demos organisiert, aber auch so Feste. Und das war halt etwas, was ich noch nicht gemacht habe, aber gedacht, probieren wir das doch mal aus.
Also da beim Organisatorischen ist deine Nische in der Tierrechtsbewegung. Ich sage ja immer zu Leuten, ja, wenn sie sagen, was soll ich tun, sage ich, find dir etwas, was du wirklich gerne tust, damit du das lange durchhältst. Weil wenn jemand, der ein, zwei Jahre was macht, ist eigentlich relativ verpuffte Energie. Ja. Man muss Jahrzehnte durchhalten.
Nee, würde ich schon sagen. Also mir macht es Spaß, Sachen zu organisieren. Auch Dinge, die ein bisschen länger dauern und ein bisschen aufwendiger sind.
Wird es die Konferenz weitergeben?
Das sagen wir jedes Jahr, wir schauen mal. Also das ist ja schon so ein Team von 10 Leuten. Also dieses Jahr sind wir jetzt 10 oder 11, ich weiß es gar nicht. Also immer so irgendwo zwischen 10 und 12 Leuten, die es organisieren. Und nach der Konferenz gibt es dann irgendwann eine Nachbesprechung und dann entscheiden wir schon, machen wir es nochmal oder nicht.
Also es ist jedes Mal auf Messerschneide.
Ja, gut, ich glaube, diesmal ist es, vielleicht haben wir es schon ein bisschen vorweggegriffen. Wir haben sogar schon Flyer gedruckt für dieses Jahr. Also eigentlich für nächstes Jahr haben wir es schon entschieden. Aber natürlich ist jetzt nicht klar, dass wir das jetzt jahrelang noch machen. Aber nächstes Jahr ist so gut wie sicher. Wir haben schon einen Termin, wir haben schon Flyer. Also nächstes Jahr wird es eine Konferenz geben.
Okay, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.
Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.